Julie Smith. Aufstehen oder liegen bleiben. Tools für deine mentale Gesundheit. Es heißt oft, schlechte Laune kommt und geht. Keiner ist ständig glücklich. Und manchmal verwächst sich diese schlechte Laune eben zum Stimmungstief. Oder, wenn man Pech hat, gar zu einer depressiven Phase. So ist das nun mal im Leben. Aber stimmt das wirklich? Brauen sich Stimmungstiefs und depressive Verstimmungen wirklich irgendwo jenseits unserer Wahrnehmung zusammen? Sind wir unseren Launen und Gefühlen derart hilflos ausgeliefert? Nein, sind wir nicht. Das zumindest ist die Erfahrung der klinischen Psychologin Julie Smith, die in den sozialen Medien Millionen Menschen Tipps zum Thema mentale Gesundheit gibt. Sie hat in ihrer Arbeit mit Betroffenen gelernt, dass wir sehr wohl auf unsere Gefühle einwirken können. Wir können ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie unsere Stimmungen zustande kommen und damit unsere psychischen Abwehrkräfte stärken. Dieser Blink stellt einige ihrer praktischen und einfach umsetzbaren Strategien vor. Vorab noch ein wichtiger Hinweis. Die Strategien und Ratschläge in diesem Blink sind hilfreich, aber kein Ersatz für adäquate psychologische Betreuung. Wenn du das Gefühl hast, du leidest womöglich selbst unter einer Depression oder einer depressiven Verstimmung, dann wende dich an einen Therapeuten oder Menschen, der dir helfen kann. Eine gute erste Anlaufstelle ist die Telefonseelsorge. Du erreichst sie in Österreich unter 142, in der Schweiz unter 143 und in Deutschland unter 0800 111 0111. Selbsterforschung. Wie du lernst, die genauen Ursachen für ein Stimmungstief zu erkennen. Viele von Dr. Smiths Patienten leiden unter Depressionen oder depressiven Verstimmungen. In der Arbeit mit ihnen erkannte die Therapeutin ein Muster. Betroffene denken oft, ihre negativen Gefühle kämen aus dem Nichts, als stimme etwas nicht mit ihrem Gehirn. Nach dem Motto, andere Menschen besitzen von Geburt an die Fähigkeit, glücklich zu sein, aber für mich ist dieser Zustand unerreichbar. Diese Glaubenssätze hindern die Betroffenen daran, aktiv auf ihre mentale Gesundheit einzuwirken. Um das zu ändern, müssen wir uns ansehen, wie solche negativen Gedankenmuster entstehen. Stell dir vor, du hast einen langen Arbeitstag. Du hast eine wichtige Deadline vor der Brust und machst dir Sorgen, du wirst nicht rechtzeitig fertig. Irgendwann zwingt dich die Erschöpfung, ins Bett zu gehen. Und dabei bist du so gedankenverloren und müde, dass dir gar nicht auffällt, wie wenig du den ganzen Tag getrunken hast. Du schläfst unruhig und wälzt dich die ganze Nacht hin und her, in Gedanken immer wieder bei deiner Abgabe. Und gerade als du zum ersten Mal so richtig loslässt, reißt dich ein unbarmherziger Weckerton aus dem Tiefschlaf. Du fühlst dich wie vom Laster überrollt, von Kopf bis Fuß voller Stresshormone und mit dem Puls auf 180. Kurzum, du bist schlecht drauf, aber so richtig. Siehst du, was hier los ist? Deine schlechte Laune kommt nicht aus dem Nichts. Du bist gestresst, unausgeruht und dehydriert. Natürlich kommen nicht alle Stimmungsschwankungen auf genau diese Art zustande. Aber es ist wichtig zu erkennen, dass Gefühle eben nicht in einem luftleeren Raum entstehen, sondern durch das Zusammenwirken diverser Faktoren. Und du kannst viele dieser Faktoren beeinflussen. Wenn du miese Laune hast, dann nicht, weil du von Natur aus schief gewickelt bist. Es ist viel wahrscheinlicher, dass dahinter ein unerfülltes Bedürfnis steckt. Die Suche nach solchen unerfüllten Bedürfnissen ist der erste Schritt für einen bewussteren Umgang mit depressiven Verstimmungen. Darum stellt Dr. Smith ihren Patienten gezielt Fragen, um zu erforschen, was in ihren Körpern und Köpfen vor sich geht. Oft können die Betroffenen im Laufe dieser Selbsterforschung besser benennen, welche Gedanken, Verhaltensmuster und Umweltfaktoren hinter ihrem Stimmungstief stecken. Und dann können sie anfangen, sich um diese unerfüllten Bedürfnisse zu kümmern. Hier kommen ein paar Beispiele für solche Fragen zur Selbsterforschung. Was genau geht dir durch den Kopf, wenn deine Stimmung abfällt? Wann genau treten diese Gedanken auf? Was nimmst du sonst noch in deinem Körper wahr? Was hast du in der Woche vor diesem Stimmungstief erlebt? Auch du kannst mit Hilfe solcher Fragen erforschen, wie deine Emotionen zustande kommen. Es braucht nicht zwingend therapeutische Begleitung, um dein Bewusstsein dafür zu stärken. Dr. Smith empfiehlt eine Art Gefühlstagebuch, in dem du sowohl positive als auch negative Erfahrungen festhältst. Schreibe genau auf, welche Gedanken, Emotionen, körperliche Empfindungen und Begleitumstände diesen Erfahrungen vorausgehen. So kannst du im Laufe der Zeit herausfinden, welche Muster und Faktoren mit welchen Stimmungen einhergehen. Lass uns auch das an einem einfachen Beispiel festmachen. Angenommen, du denkst immer wieder Sätze wie »Ich bin ein totaler Verlierer« oder »Ich bekomme überhaupt nichts zustande«, und zwar mehr oder weniger unmittelbar, nachdem du in den sozialen Medien unterwegs warst. Du erkennst das Muster. Du fühlst dich oft dann schlecht, wenn du soziale Medien nutzt. Und diese Erkenntnis liefert dir eine konkrete und gangbare Lösung für dein Problem. Du musst nur bestimmte Apps von deinen Geräten löschen oder Inhalte meiden, die zu ungesunden Vergleichen führen. Natürlich sind die Zusammenhänge nicht immer so offensichtlich. Manche Probleme sind komplexer und erfordern professionelle Hilfe. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber auch in diesen Fällen hilft ein stärkeres Bewusstsein dafür, wie deine Gefühle entstehen. Denn es liefert wertvolle Hinweise darauf, wie du aus einer anhaltenden Verstimmung herauskommst. Denk immer daran, dass Gefühle nicht allein in deinem Kopf stattfinden. Sie entstehen auch durch körperliche Empfindungen und vergangene sowie gegenwärtige Lebensumstände. Je feiner du diese Faktoren auseinanderhältst, desto leichter erkennst du, was du selbst für dein mentales Wohlbefinden tun kannst. Gut genug. Der Ausweg aus anhaltenden Verstimmungen führt über kleine und machbare Schritte. Wir haben uns angesehen, woher negative Empfindungen kommen können. Aber wie genau verwächst sich miese Laune zum anhaltenden Stimmungstief? Nun, ein Grund ist, dass es mit finsterem Gemüt schwerer fällt, gute Entscheidungen zu treffen. Schwermut will schnelle Erleichterung, und zwar oft durch Dinge, die dir auf lange Sicht nicht gut tun. Das kann bedeuten, dass du dir Fast Food reinziehst, statt gesund zu essen, oder dich vor lauter Stress krank meldest, obwohl du dann nach deiner Verschnaufpause noch mehr zu tun hast. Und dann machst du dich obendrein noch dafür fertig, dass du schwach warst und der Versuchung nachgegeben hast. So entsteht ein Teufelskreis der schlechten Laune. Aber warum verhalten wir uns so, wenn wir doch wissen, welche die bessere Entscheidung ist? Zum einen, weil diese richtigen Entscheidungen leichter gedacht sind als getan. Es ist viel einfacher, sich im Bett zu verkriechen, als sich aufzuraffen. Vor allem dann, wenn man sich schlecht fühlt. Zum anderen haben wir oft wahnsinnig hohe Erwartungen an uns selbst, die den Heilungsprozess sabotieren. Wir fixieren uns gerne auf eine vermeintlich perfekte Entscheidung, die wir treffen sollten. Und dann bestrafen wir uns selbst dafür, dass wir sie immer wieder aufschieben. Dieser Perfektionismus ist Gift für den Umgang mit anhaltenden Stimmungstiefs. Er hindert uns daran, die Dinge nachhaltig zu ändern. Beides lässt sich aushebeln, also die hohe Schwelle der richtigen Entscheidungen und der giftige Perfektionismus. Und zwar, indem du keine perfekten Entscheidungen, sondern einfach nur gute Entscheidungen triffst. Keine radikalen Vorsätze, keine Quantensprünge, die dein Leben von heute auf morgen umkrempeln, sondern kleine und machbare Schritte, die ihre Wirkung langfristig entfalten. Nimm das Beispiel Sport. Wir alle wissen, dass Bewegung für den Körper und die Seele gut ist. Aber wir wissen auch, wie schwer es ist, nach längerer Zeit ohne Sport wieder damit anzufangen, geschweige denn diszipliniert am Ball zu bleiben. Dr. Smith rät Folgendes. Zerbrich dir nicht den Kopf darüber, wie du von unsportlich zu einer Stunde Cardio täglich kommst. Die Stunde Ausdauertraining am Tag mag wie die richtige Entscheidung wirken, aber die gute Entscheidung wäre, dass du erstmal ein paar leichtere und angenehme Übungen in deinen Alltag einbaust. Klar kannst du dich von Anfang an durch knallharte Trainingsroutinen quälen. Es ist nur sehr wahrscheinlich, dass du daran keinen Spaß hast und das Handtuch wirfst. Beginne stattdessen mit gut genug. Will heißen, wenn du in einem Stimmungstief steckst und eigentlich unendlich viel erledigen müsstest, dann fang mit einer kleinen Sache an, die dir gut tut und dich motiviert. Zum Beispiel mit einem Fußmarsch durch den Kiez und deinem Lieblingspodcast auf den Ohren. Verpflichte dich dazu, diese Sache täglich zu wiederholen. Denke auch hier langfristig und erwarte nicht, dass sich deine Verstimmung über Nacht verflüchtigt. Mach dir bewusst, dass du gerade etwas Wichtigeres leistest. Du schleifst eine gesunde Routine ein. Du hilfst deinem Gehirn, neue Verknüpfungen anzulegen und Sport zu einer Gewohnheit zu machen. Und wenn du dranbleibst, stärkt diese gute Gewohnheit deine mentale Gesundheit. Ah, und sei milde mit dir. Es kann passieren, dass du eine gesunde Gewohnheit etablierst und nach einer Weile doch wieder vernachlässigst. Das ist völlig normal. Mach dich nicht dafür fertig, sondern behandle dich selbst wie einen geliebten Menschen, der eine schwere Zeit durchlebt. Hab Verständnis und sprich dir Mut zu. Morgen ist ein neuer Tag und du nimmst neuen Anlauf. Beim nächsten Mal wird es leichter, weil du jetzt weißt, wozu du fähig bist. Mut und Selbstvertrauen. Wie du dich deinen Ängsten stellst und dir dein Leben zurückholst. Der Ausweg aus depressiven Verstimmungen führt also über kleine und gesunde Schritte. Dasselbe gilt für den Umgang mit Ängsten. Angststörungen können das Wohlbefinden enorm beeinträchtigen und die Betroffenen sogar vollkommen alltagsunfähig machen. Tatsächlich haben viele Menschen immer wieder mit anhaltenden Ängsten zu kämpfen. Kein Wunder also, dass Dr. Smith auch hier wertvolle Erfahrungen gesammelt hat. Angst ist eine unangenehme Empfindung. Darum besteht die größte Versuchung darin, ihr aus dem Weg zu gehen und ihre Auslöser zu meiden. Das Problem ist nur, je mehr wir eine bestimmte Angst ignorieren, desto größer wird sie. Und je mehr Raum diese Angst in uns einnimmt, desto enger und kleiner wird unser Leben. Stell dir vor, du hast im Zuge der Corona-Pandemie eine Angst vor Menschenmassen entwickelt. Seitdem meidest du öffentliche Plätze und Räume, wenn es geht. Irgendwann hast du dich auch im Bus oder im Supermarkt unwohl gefühlt und fortan auch solche Situationen vermieden. Nach einer Weile bist du auch jeglichem Kontakt mit Unbekannten aus dem Weg gegangen. Und am Ende hast du gar nicht mehr das Haus verlassen. Genau das ist weltweit unzähligen Menschen passiert. Wie geht man damit um? Wie kehrt man da zurück in ein normales Leben? Auch dieser Weg führt über kleine Schritte. In einem so gereizten Geisteszustand triggert jede der geschilderten Situationen Angst. Vom Gedränge in der vollen U-Bahn bis zum bloßen Verlassen des Hauses. Darum wäre es kontraproduktiv, sich von jetzt auf gleich wieder all diesen Situationen auszusetzen. Dein Nervensystem würde mit hoher Wahrscheinlichkeit kapitulieren. Also, beginne deine Rückkehr ins Leben mit der Aufgabe, die sich am machbarsten anfühlt. Zum Beispiel damit, außerhalb der Stoßzeiten in einen Supermarkt oder ein kleines Geschäft zu gehen. Wenn die Angst kommt, versuche kurz, sie auszuhalten. Dann geh vor die Tür und nimm dir Zeit, um den Stress zu verdauen. Wiederhole das Ganze Tag für Tag und beobachte, wie mit jedem Versuch dein Selbstvertrauen zurückkehrt. Sobald du wieder ohne Fluchtreflex durch den Supermarkt kommst, unternimmst du den nächsten Schritt, etwa die Fahrt im öffentlichen Nahverkehr. So kämpfst du dich nach und nach zurück ins Leben, indem du dich geduldig einer Angst nach der anderen stellst. Natürlich kannst du diesen Ansatz auch dann verwenden, wenn du unter keiner akuten Angststörung leidest. Viele Menschen wünschen sich generell mehr Resilienz und Selbstvertrauen. Dann verfahre nach demselben Prinzip. Setze dich einer Herausforderung nach der anderen aus. Arbeite dich von leichten und machbaren zu größeren Aufgaben vor. Und nimm dir dazwischen immer ausreichend Zeit für Erholung. Vergiss dabei nie, Mut kommt vor Selbstvertrauen. Du musst dich deinen Ängsten erst stellen, bevor du sie überwinden kannst. Mach dir bewusst, dass die Angst dazugehört. Sie ist ein natürlicher Bestandteil jeder unbekannten Situation, egal ob du auswanderst, dich auf eine neue Beziehung einlässt oder eine neue Sprache lernst. Wer wachsen will, muss sich seinen Ängsten stellen. Soweit, so theoretisch. Denn was passiert, wenn du den Bogen vor lauter Mut doch überspannst? Was, wenn du dich einer Angst stellst und plötzlich doch in Panik gerätst? Wenn du dich fürs Einkaufen bereit gefühlt hast und plötzlich doch zwischen turmhohen Supermarktregalen hyperventilierst? Auch das ist nicht das Ende der Welt und du bist damit nicht allein. Viele von Dr. Smiths Patienten erleben solche Panikattacken, wenn sie sich gemeinsam mit der Therapeutin ihren Ängsten stellen. Darum gibt Smith ihnen so früh wie möglich ein nützliches Erste-Hilfe-Werkzeug an die Hand, die Quadratatmung, eine Regulationstechnik für Situationen, in denen sich die Angst zur drohenden Panik aufbläht. Das Ganze geht so. Wann immer die Panik in dir aufsteigt, richte deinen Blick auf etwas Quadratisches oder Viereckiges. Das kann ein Fenster sein, ein Bilderrahmen oder ein beliebiger Gegenstand mit vier Ecken. Dann richte deinen Blick auf die Ecke links unten. Atme langsam ein und zähle dabei bis vier. Bewege deinen Blick dabei langsam aufwärts zur Ecke links oben. Halte den Atem 4 Sekunden lang an und bewege deinen Blick dabei langsam zur Ecke rechts oben. Atme dann 4 Sekunden lang aus, während du mit dem Blick zur Ecke rechts unten wanderst. Dann halte wieder 4 Sekunden inne, während du mit den Augen zurück zur Ecke links unten wanderst. Und so weiter. Die tiefe Atmung und die räumliche Orientierung beruhigen dein Nervensystem. Und das langsame Zählen hilft dir, die Übung lange genug durchzuführen. Probier sie einfach mal aus, wenn du dich das nächste Mal von einer Situation überfordert fühlst. Geben und nehmen. Warum es so wichtig ist, dass wir einander durch schwere Zeiten helfen. Sich Hilfe zu suchen, ist manchmal gar nicht so leicht. Gute Therapieangebote sind oft teuer oder schwer zu finden. Und längst nicht jeder ist zu diesem Schritt bereit. Viele Menschen scheuen sich davor, sich verletzlich zu zeigen. Und zwar auch oder gerade gegenüber Menschen, die ihnen nahestehen. Das ist eine der größten Gefahren der Depression, dass wir die Menschen von uns wegstoßen, die wir am meisten brauchen. Viele Betroffene haben Angst, ihrem Umfeld zur Last zu fallen. Also hören sie auf, über ihre Probleme zu sprechen. Doch dieser Rückzug von der Außenwelt führt nur dazu, dass sie sich noch stärker isoliert und traurig fühlen. Sollte es dir irgendwann so gehen, erinnere dich an folgende schöne Erkenntnis. Die positiven Effekte sozialer Unterstützung sind beidseitig. Sprich, auch die andere Person hat etwas davon, dass du sie um Hilfe bittest. Studien belegen, dass sich schon der kleinste Akt der Nächstenliebe positiv auf die Gehirnchemie des Helfenden auswirkt. Wer andere unterstützt, empfindet selbst positive Gefühle wie Mut oder Hoffnung. Und diese lindern mitunter sogar die schädlichen Effekte von Traumata und chronischem Stress. Du tust also nicht nur dir einen Gefallen, wenn du dich mit deinen Problemen an deine Liebsten wendest. Es kann sein, dass dir das anfangs schwerfällt. Vielleicht hast du das Gefühl, du hättest nicht viel zu sagen oder auch gar nichts. Das ist okay. Teile, was immer du teilen möchtest. Du kannst auch einfach nur sein. Denn der Forschung zufolge wirkt sich auch schon bloße Nähe zu geliebten Menschen positiv auf deine mentale Verfassung aus. Mit hoher Wahrscheinlichkeit befindest du dich früher oder später auf der anderen Seite. Irgendwann kümmerst du dich um jemanden, der eine schwere Zeit durchlebt. Jemandem in solchen Phasen beizustehen, kann anstrengend sein. Es kann dich an deine Grenzen bringen. Aber denk immer daran, dass diese Fürsorge auch eine Art ist, deine eigenen Wunden zu heilen. Solltest du für jemand anderes stark sein müssen, dann kommen hier ein paar wertvolle Tipps von Julie Smith. Der erste Rat ist eine Erinnerung, und zwar an die heilende Wirkung bloßer Nähe. Manchmal wirkt es bereits Wunder, wenn du dich einfach nur meldest und zeigst, dass du da bist. Wenn du nicht weißt, was du tun oder sagen sollst, dann frage nach. Viele Betroffene wissen, was sie brauchen. Sie verlieren oft nur aus dem Blick, dass es in ihrem Leben Menschen gibt, die sie dabei unterstützen. Vielleicht gibt es ja sogar eine ärztliche Diagnose für den Zustand der Person, die du unterstützt. Dann informiere dich darüber, was genau diese Person durchmacht und was ihr helfen könnte. Zweitens, hilf dieser Person bei praktischen Dingen. Wer mit psychischen Problemen oder emotionalem Leid zu tun hat, verzweifelt manchmal an den alltäglichsten Aufgaben wie Abwaschen oder Kochen. Da hilft es enorm, wenn du einfach da bist und ihr solche Dinge abnimmst. Apropos einfach da sein. Gib nur dann Ratschläge, wenn dich die Person explizit darum bittet. Versuche einfach nur zuzuhören. Gehe offen und einfühlsam auf die Dinge ein, die sie dir erzählt. So vermittelst du ihr das Gefühl, dass du sie in dieser sensiblen Situation siehst und respektierst. Und hab keine Scheu, das Thema zu wechseln. Für jemanden da zu sein, muss nicht heißen, die ganze Zeit über seine Probleme zu reden. Manchmal tut es auch gut, sich abzulenken und neuen Input zu bekommen. All diese praktischen Ratschläge zeigen vor allem eines: Was Menschen in schweren Zeiten am meisten hilft, ist Nähe. Die aufrichtige und aufmerksame Zuwendung anderer Menschen. Studien zeigen, dass solche gehaltvollen Bindungen sowohl unsere körperlichen als auch unsere mentalen Abwehrkräfte stärken. Authentische Beziehungen sind für unser Wohlbefinden wichtiger als all die materiellen Statussymbole wie Geld und Ruhm. Das war unser Bling zu Aufstehen oder Liegenbleiben von Julie Smith. Wir fassen dir noch einmal die wichtigsten Kerngedanken zusammen. Hinter den meisten emotionalen und psychischen Problemen stehen unerfüllte Bedürfnisse. Darum ist es wichtig, die eigenen Bedürfnisse genau zu erforschen. So kannst du besser verstehen, warum du traurig oder verstimmt bist und wie sich solche negativen Gefühle zu anhaltenden Stimmungstiefs verwachsen. Mach dich nicht fertig dafür, dass du dich schlecht fühlst und in ungesunde Verhaltensmuster verfällst. Deine Entscheidungen müssen nicht von jetzt auf gleich richtig oder perfekt sein, sondern gut. Versuche nicht über Nacht gesund zu werden, sondern konzentriere dich auf kleine und machbare Schritte, die deine Lage peu à peu verbessern. Habe Mut, dich nach und nach deinen Ängsten zu stellen und beobachte, wie mit jeder gemeisterten Herausforderung dein Selbstvertrauen wächst. Und vor allem, pflege deine zwischenmenschlichen Beziehungen. Kaum etwas stärkt dein körperliches und geistiges Wohlbefinden so sehr wie aufrichtige Nähe und Zuwendung. Du hast gerade keine so gehaltvolle Verbindung in deinem Leben? Keine Sorge, es ist nie zu spät, solche Beziehungen zu knüpfen. Therapeuten können dir helfen, die dafür nötigen Fähigkeiten aufzubauen. Wir wünschen dir alles Gute.